Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Och Mist, jetzt habe ich kein Kleingeld. Ich glaube, ich mache einfach mal hier hin, oder? Oh, pinkeln. Oder auf Toilette gehen kostet an deutschen Raststätten Geld. Meistens so 70 Cent, manchmal vielleicht auch 1 Euro. So geht's ja nicht mehr weiter, sagt der Kabarettist Reinhard Grebe. Er hat heute vor Gericht geklagt. Er will kostenlos auf deutschen Autobahnen aufs Klo gehen. Sprechen wir drüber. Außerdem sprechen wir über Rasen.
Ja, es ist. Also, Rasen ist ein wirklich heißes Thema.
Ja, sagt der Rasenmeister. Wir sprechen über das heiße Thema Hybridrasen. Und Wölfe gibt's auch noch in der Sendung. Verena von Keitz ist mit dabei.
Hallo.
Hat sich die Wölfe in Deutschland mal ein bisschen näher angeschaut. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ein Kabarettist vor Gericht eine kostenlose Toilettennutzung einklagt, dann klingt es sehr stark nach einer Nummer aus seinem Programm. Ist aber nicht der Fall. Heute hat der Kabarettist und Liedermacher Reinhard Grebe angefangen, das Land und Rheinland-Pfalz zu verklagen. Er findet nämlich, es ist doof, dass er 70 Cent auf deutschen Autobahnraststätten zahlen muss, nur damit er auf Klo kann. So, dürfen wir jetzt bald umsonst aufs Klo gehen oder was? Sprechen wir drüber mit dem Rechtsanwalt Henning Bahr. Aufs Klo gehen ohne Hindernisse, ist es nicht ein Grundrecht?
Ein Grundrecht ist das sicherlich nicht. Man muss immer bedenken, dass derjenige, der die Toilettengelegenheit da zur Verfügung stellt, der hat daran offensichtlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Natürlich sind Autobahnraststätten dafür gedacht, dass man während der Autobahnrast Halt machen kann, dass man eben auch in sauberen sanitären Anlagen sein Geschäft verrichten kann. Mhm. Trotzdem ist es so, dass derjenige, der ein Gebäude errichtet und dort bestimmte Anlagen zur Verfügung stellt, erst einmal dort das Hausrecht hat und entscheidet, wen er da reinlässt und zu welchen Konditionen.
Aber der Staat muss nicht seinem Bürger irgendwie die Grundversorgung bereitstellen, wie zum Beispiel beim Trinkwasser. Dann könnte man auch sagen, ja, Pipi muss auch irgendwo raus auf der Toilette.
Das ist natürlich auch richtig, aber darauf ist ja heute auch das Gericht in der Verhandlung eingegangen. Auch die vom Staat bereitgestellte Grundversorgung ist nicht immer kostenfrei zu haben. Mhm. Zumal in diesem Fall nun einmal, soweit ich die Konstellation in Rheinland-Pfalz beurteilen kann, eben nicht das Land Rheinland-Pfalz oder der Bund die Raststätten betreibt, sondern eine private GmbH.
Aber ist es denn prinzipiell dann erlaubt oder eben verboten, für Toilettennutzung Geld zu nehmen?
Prinzipiell ist es nicht verboten, für Toilettennutzung Geld zu nehmen. Eine Ausnahme bildet in Rheinland-Pfalz die Benutzung von Toilettenräumen innerhalb von Gaststätten durch deren Gäste. Das ist eine Sonderregel des Gaststättenrechts in Rheinland-Pfalz.
Das ist so eine Art Schlupfloch dann, oder was, für den Kläger, weil er sich genau Rheinland-Pfalz ausgesucht hat?
Das wird der Grund sein, warum er sich Rheinland-Pfalz ausgesucht hat. Es gibt noch das ein oder andere Bundesland, das das Verlangen von Gebühren für Toilettenbenutzung innerhalb von Gaststätten für deren Gäste auch untersagt. Er hat sich nun Rheinland-Pfalz ausgesucht. Dort ist das verboten.
Da höre ich ein bisschen raus, könnte durchaus Erfolg haben, diese Klage, oder?
Ich glaube nicht, dass die Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz Erfolg hat, weil die nicht Betreiber der Toilettenanlage oder der Raststättenanlage sind. Aha. Ich kann nicht vor dem Verwaltungsgericht einfach auf irgendeine Körperschaft zugehen, die mir gerade am passendsten erscheint, also in diesem Fall das Land Rheinland-Pfalz, weil ich meine, die haben ja Zugriff auf alle Toiletten in ihrem Zuständigkeitsbereich und denen sagen, ändere das. Jetzt kenne ich die rechtliche Ausgestaltung und die Genehmigungslage jeder einzelnen Raststätte in Rheinland-Pfalz nicht.
Das wäre auch vermessen, wenn wir das verlangen würden von Ihnen, ja. Herr Bahr. Aber lassen Sie uns mal über eine Alternative sprechen, nämlich über das Wildpinkeln. Ist ja auch verboten. Werde ich da im Notfall nicht zu gezwungen, was Verbotenes zu machen, weil ich das Geld nicht aufwenden will?
Wildpinkeln ist an sich erstmal so auch nicht verboten. Es gibt viele Städte, die das in ihrem Stadtgebiet untersagen und mit Ordnungsgeldern belegen aufgrund von Satzungen. Aber beispielsweise, mir wäre kein Ordnungswidrigkeiten oder Straftatbestand bekannt, der es verbietet, mich in einer Raststätte hinter einen Baum zu stellen und dort meine Notdurft zu verrichten. Was ich sicherlich nicht darf, ist mit meiner Notdurft den öffentlichen Raum verschmutzen. Oder damit Gefahrenquellen setzen.
Jetzt hat diese Autobahnsituation, ja, wie soll man sagen, ist ja so besonders. Man kommt ja nicht irgendwie runter schnell. Ist es juristisch relevant?
Das ist weniger von Bedeutung. Das deutsche Recht geht in der Regel vom mündigen Bürger aus. Insofern ist Daseinsvorsorge natürlich wichtig, aber der Bürger hat keinen Anspruch darauf, dass er nun rundum versorgt wird. Wenn ich längere Autofahrten vor mir habe, muss ich da durchaus auch mir klar sein, dass ich bestimmte körperliche Bedürfnisse habe und so muss ich vielleicht auch meine Fahrt planen, dass ich die auch erledigen kann oder dass ich sie vorher erledige oder dass ich sie nachher erledige.
Lassen Sie uns einen Sicherheitsaspekt nochmal diskutieren.
Ja.
Jetzt kann es ja sein, dass manche Autofahrer, die dringend auf Toilette müssen und nicht zahlen wollen, sagen, ach komm, in einer halben Stunde bin ich eh zu Hause, wenn ich auf Gas drücke, bin ich in einer Viertelstunde zu Hause. Was ist damit?
Den Sicherheitsaspekt wird man meines Erachtens nicht gewinnbringend anbringen können, denn der Autofahrer ist zum sicheren Autofahren verpflichtet, straßenverkehrsrechtlich. § 1 Straßenverkehrsordnung, gegenseitige Rücksicht, jederzeitige Beherrschbarkeit des Fahrzeugs und so weiter. Es ist verboten, so zu fahren. Infolgedessen kann ich nicht damit begründen, naja, wenn es einige Leute machen, muss ich sie davon abhalten, indem ich woanders irgendwas einrichte.
Jura ist wirklich so ein spannendes Feld. Herr Bach.
Selbst über Toiletten kann man sich stundenlang auslassen, das ist richtig.
Ja, das ist wirklich ein abendfüllendes Ding. Haben wir in Zukunft sowieso nicht das Problem, weil bei selbstfahrenden Autos wird sicherlich eine Toilette eingebaut sein. Da bin ich mir ganz sicher. Herr Bach, schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Und das Gespräch mit dem Rechtsanwalt Henning Bahr. Das habe ich kurz vor der Sendung geführt. Über kostenlose Toilettennutzung haben wir gesprochen. So wie es gerne der Kabarettist Reinald Grebe hätte. Er hat heute vor dem Verwaltungsgericht Koblenz geklagt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute ist Freitag. Heute haben Studenten in Leipzig einen Hörsaal gestürmt. Sie wollen damit protestieren gegen ihren Professor, dem sie vorwerfen, sich auf Twitter rassistisch geäußert zu haben. Schauen wir uns das mal genauer an. Verena, was da passiert?
Also die Studenten, denen hat es anscheinend nicht ausgereicht, dass die Universität Leipzig gerade prüft, ob sie dienstrechtliche Schritte einleitet gegen den Juraprofessor Thomas Rauscher. Der Hintergrund ist, dass er Anfang der Woche auf seinem privaten Twitter-Account einen Artikel der SZ, der Süddeutschen Zeitung, rumgeschickt hatte zu den Unabhängigkeitstagsfeiern in Polen, an dem ja Zehntausende von Ultranationalisten und Neonazis durch Warschau gezogen waren. Und er hatte eben dazu geschrieben, Polen, Doppelpunkt, ein weißes Europa brüderlicher Nationen, für mich ein wunderbares Ziel. Mhm. Und am nächsten Tag hat er dann auch noch nachgesetzt mit folgendem Tweet, wir schulden den Afrikanern und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, Schlendrian, ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben. So, und nachdem sich diese Tweets dann auf Twitter verbreitet hatten, hat dann gestern Abend auch die Universität reagiert, von intolerantem und fremdenfeindlichen Gedankengut gesprochen und die Äußerungen eben verurteilt und wie gesagt dienstrechtliche Schritte eingeleitet.
Aber den Studis war das ja anscheinend nicht genug, oder?
Anscheinend wollten sie zeigen, dass sie auch eine klare Meinung zu dem Fall haben. Mhm. Auf jeden Fall hat die SDS-Studentengruppe heute auf Facebook ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, dass zwei Studierende im Hörsaal am Pult stehen mit Mikrofon. Andere verteilen derweil Flugblätter. Als der Professor dann reinkommt und dann sagen sie ihm, sie hätten einen kurzen Redebeitrag.
Wenn Sie mit mir diskutieren wollen, ich möchte nicht mit Ihnen diskutieren, tatsächlich. Ich möchte mit einem...
Verlassen Sie bitte den
Raum. Ich möchte einmal kurz...
Ich habe hier das Hausrecht. Verlassen Sie den Raum.
Ich möchte einmal kurz...
Verlassen Sie bitte den Raum.
Naja, und man hört halt, dass er sich das nicht so gern gefallen lässt. Aber die anderen Studenten sagen dann halt, sie wollen es hören. Und damit entscheidet sie sich dann. Genau, es wird noch ein bisschen weiter gerangelt, aber irgendwann nehmen dann die Studenten sozusagen sich einfach den Raum und halten eine Rede. An der Wand werden dabei übrigens die ganze Zeit verschiedene Tweets vom Professor projiziert. Es war nicht das erste Mal, dass er mit rassistischen Äußerungen aufgefallen ist. Seinen Twitter-Account hat er übrigens inzwischen komplett gelöscht.
Ach, schau an, für einen Jura-Prof der Universität Leipzig haben seine rassistischen Äußerungen auf Twitter jetzt ein Nachspiel an der Uni.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute Morgen nach 4 Uhr war erstmal Schluss. Ein paar Politiker bei den Sondierungsgesprächen in Berlin sind dann schlafen gegangen, andere direkt ins Fernsehstudio. Es gab eine Pause anstatt eine abschließende Einigung. FDP-Vize Wolfgang Kubicki wollte erstmal anderthalb Stunden duschen in Berlin. Denn alle bleiben ja in Berlin.
Jetzt sind wir alle hier in Berlin gebunden. Ich muss meine Frau jetzt anrufen, dass sie nach Berlin kommt, um mir neue Hemden zu bringen, weil ich die hier nicht habe waschen können. Ich bin ja nur unterwegs.
Was nicht ganz funktioniert hat, weil Kubikis Frau, die hatte heute ein bisschen was anderes zu tun an diesem Freitag. Die Frage ist, was ist jetzt? Alle frisch geduscht und alle frisch im Kopf? Sprechen wir drüber mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Paul.
Hi.
Was passiert denn jetzt gerade in Berlin?
Also jetzt gerade, wenn der Zeitplan eingehalten wird, unterhält sich Kanzlerin Merkel im Konrad-Adenauer-Haus mit den anderen Sondierern über das Thema Außen und Europa. Und das Ganze noch etwa eine Stunde. Danach soll auch Schluss sein, also mit dem Sondieren für heute. Dann haben auch die vier Parteien und ihre Vertreter dann auch die Möglichkeit, den Schlaf aus der letzten Nacht, den sie höchstwahrscheinlich jetzt ein bisschen vermissen, nachzuholen. Und dann soll es erst morgen wieder weitergehen. Also was es heute auch noch gab, ist, dass Kanzlerin Merkel einzeln mit Grünen und FDP gesprochen hat. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, dadurch, dass sie ja im Konrad-Adenauer-Haus, also in der CDU-Zentrale, eingeladen hat, sieht man auch so ein bisschen, dass sie ihre Moderatorinnenrolle ja jetzt hier verstärkt Geltung verschafft. Insofern, ja, ein neuer Aufschlag.
Glaubst du, das ist das Problem auch gewesen, dass es keine so eine richtige Führung gab? Oder woran lag es, dass man letzte Nacht irgendwie das nicht geklappt hat?
Es gab mehrere Faktoren. Also es wird ja vor allem ein Thema genannt, das so der Knackpunkt gewesen sein soll. Und das ist die Zuwanderung, dass da die Frage des Familiennachzugs bei eingeschränkt schutzberechtigten Flüchtlingen, dass das Problem ist. Die CSU ist ja auf der Position, dass auf gar keinen Fall mehr Migranten ins Land kommen sollen. Die Grünen wollen eben hier für diese Gruppe den Familiennachzug, der bisher ausgesetzt ist, bis März 2018 da dann wieder zulassen. Allerdings haben wir heute mehrere Stimmen gehört, dass das eben nicht das einzige Thema war, dass ein ganz großer Brocken eben auch Finanzen ist und damit verbunden die Frage, wie stark der Solidaritätszuschlag abgeschmolzen werden soll. Da ist die FDP bisher mit den Kompromissangeboten von den anderen Parteien Union und Grünen nicht zufrieden und letztlich auch das Klima, wobei da höchstwahrscheinlich die meiste Bewegung möglich ist, etwa bei der Frage, wie viel Kohlestrom eingespart werden soll. Also das sind so im Prinzip die thematischen harten Brocken, an denen es gelegen hat.
Jetzt gibt es eine neue Deadline. Sonntag 17 Uhr soll alles durch sein. Was spricht denn dafür, dass es jetzt am Wochenende klappt?
Na, zunächst einmal, dass man sich die Zeit genommen hat, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen es bis Sonntagabend hinzubekommen. Es wurden ja sämtliche Gremientreffen, die jetzt am Wochenende geplant waren, von den Parteien abgesagt bzw. verschoben. Und es gab auch durchaus ein paar optimistische Aussagen, nämlich die von Daniel Günther hier zum Beispiel, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein.
Bei vier Parteien dauert es leider manchmal ein bisschen länger, bis man zusammenkommt. Aber trotzdem wissen wir alle, dass wir Verantwortung haben, dass wir am Ende eine Lösung finden müssen. Und ich sehe auch keine Hürden, die wir nicht überspringen können. Von daher glaube ich daran, dass wir am Ende einen Erfolg erringen können.
Genau, das sagte Daniel Günther. Und was vielleicht auch noch dafür spricht, dass es klappen könnte, ist, dass immer wieder auch so ein paar Kompromissvorschläge auftauchen, die natürlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Aber zum Beispiel beim Thema Verkehr, da sollen die Grünen schon relativ weit abgerückt sein von der Idee, die Einleitung des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor da an einen festen Zeitpunkt zu koppeln.
Bis die Sache nicht eingetütet ist, ist es ja auch noch vielleicht wahrscheinlich, dass es eine Variante gibt, nämlich Neuwahlen. Kann sich da irgendjemand aus der Runde von diesen Beteiligten das wünschen?
Ja, also Neuwahlen sind ja vielleicht gar nicht mal so die wahrscheinlichste Variante, weil Kanzlerin Merkel könnte ja etwa nicht durch die Vertrauensfrage Neuwahlen einleiten. Da wäre erstmal der Bundespräsident aktiv, da würde der Ball bei ihm liegen. Und die nächste Sache ist natürlich, wenn man auf die Umfragen guckt, dann sieht man, dass sich da relativ wenig tut gerade. Das heißt also, alle Beteiligten könnten in dieser Konstellation, in der sie jetzt zusammensitzen, dann wieder zusammentreffen. Insofern wäre da auch keinem geholfen. Die SPD zum Beispiel ungefähr auch so bei 20, 21, 22%. Der scheint die Oppositionsrolle bisher noch nicht zu viel gebracht zu haben. Und natürlich die nächste Gefahr ist auch so ein bisschen, es könnte natürlich allen Parteien als Schwäche ausgelegt werden, dass sie hier nicht zusammengekommen sind. Insofern hätten sie da vielleicht auch was zu verlieren. Und vielleicht noch ein Blick auf die CSU ganz dezidiert. Horst Seehofer steht ja unter Druck in Bayern und da könnte natürlich die Frage sein, überlebt er das dann, wenn er quasi jetzt eine Bundestagswahl Anfang des nächsten Jahres noch vor der Landtagswahl hätte?
Sagt Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio über die Jamaika-Verhandlungen, die jetzt in eine Verlängerung gehen. Sonntag 17 Uhr. Da wissen wir dann mehr, was dabei rumgekommen ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Morgen ist Samstag. Und morgen wird's historisch. Morgen ist es nämlich soweit, die chinesische Fußballnationalmannschaft, beziehungsweise die U20 davon, die spielt in der Fußballregionalliga Südwest mit. Also vier Etagen runter von der Bundesliga, Fußballregionalliga Südwest. Das ist eine historische Premiere, da sind so Vereine dabei wie Kickers Offenbach, Astoria Waldorf oder Teutonia Watzenborn-Steinberg. Viel Kritik gab's für dieses Projekt und ein paar Vereine finden das auch richtig, richtig doof. Sprechen wir drüber mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Grüß dich, Matthias.
Hi.
Warum macht China das und warum macht der DFB und die DFL da mit?
Naja, bei China ist es relativ einfach zu sagen, die Chinesen wollen unbedingt etwas werden im Weltfußball. Die wollen zu einer Weltmacht im Fußball werden, wie sie es auch wirtschaftlich schon geworden sind oder auf dem Weg dahin sind. Und deswegen gibt es da von Xi Jinping, also von alleroberster Stelle in China, so eine Art Staatsplan. Da werden jetzt zum Beispiel ist Fußball zum Schulunterricht gemacht worden. Also alle müssen Fußball spielen. Wir wollen 2026, 2030, 2034 eine WM ausrichten in China. Wir wollen irgendwann dann auch um diese Zeit schon mal Weltmeister werden. Das so ungefähr ist die Vision der Chinesen. Und die suchen jetzt natürlich jede Gelegenheit, um sich weiterzubilden. Und der deutsche Fußball als amtierender Weltmeister ist da ein Riesenvorbild. Und deswegen versucht man das. Und beim DFB ist es einfach so, da verspricht man sich natürlich eine gute wirtschaftliche Kooperation. China ist ein Riesenmarkt, ist einer der vielleicht größten Zukunftsmärkte auch für die Bundesliga. Da gibt es viel Geld zu verdienen und es ist eine Sache, die von oberster Stelle auch mit sozusagen unterstützt wird. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, war da mit dabei. Es gibt da eine richtige Kooperationsvereinbarung.
Erster Gegner von dieser U20 ist morgen TSV Schott Mainz. 14 Uhr geht's los. Es haben sich aber auch im Vorfeld so Clubs wie Waldhof Mannheim verabschiedet, an dieser ganzen Sache teilzunehmen. Ist da die Mehrheit in der Regionalliga dafür oder wie schaut es da aus?
Also es gibt diese drei Vereine, die es nicht wollen. Waldhof Mannheim, TuS Koblenz und die Stuttgarter Kickers. Man könnte sagen, in gewissem Sinne auch Traditionsmannschaften, die auch eine gewisse Fanbasis dahinter haben. Vielleicht auch, ist Vermutung von mir, aber vielleicht auch ein bisschen Sorge haben vor Ausschreitungen, vor Ultra-Protesten zumindest. Die allermeisten machen mit. Mancher einer hat sich vielleicht auch einfach überreden lassen, mitzumachen. Das Ganze wird ja auch vergütet. 15.000 Euro bekommt jeder Region. Regionalliga-Mannschaft, die da mitspielt und Schott Mainz zum Beispiel, die sind aus der Oberliga aufgestiegen, die sagen ganz einfach, für uns ist jeder Euro wichtig, wir sind ein kleiner Verein, haben einen kleinen Etat, die 15.000 nehmen wir gerne mit.
Wie aufwendig ist denn dieses Projekt? Sprich, gibt es da irgendwie viel Organisation, sind es viele Herausforderungen oder...
Im gewissen Sinne ist es ein Regionalligaspiel, wie viele andere auch. Das ist jetzt, die Regionalliga Südwest besteht aus 19 Mannschaften. Das wäre also ungerade. Eine Mannschaft hätte immer spielfrei und die Mannschaft, die gerade frei hat, in diesem Fall Mainz, Schott Mainz, die spielt dann das Freundschaftsspiel gegen die Chinesen. Das ist im Prinzip, glaube ich, kein großer Aufwand. Einzig und allein könnte es sein, wenn es verstärkt zu Protesten kommen sollte, dann könnte es natürlich Sicherheitsbedenken geben.
Aber oder würdest du sagen, der Benefit ist auf jeden Fall bei der chinesischen Mannschaft, weil die viel mehr lernen können oder wie ist es mit dem Fußball in China?
Ja, auf jeden Fall. Die Chinesen wollen da lernen. Diese U20, die da jetzt spielt, mit einem Spieler, der früher mal als Chinese in der Bundesliga gespielt hat. Der erste Chinese in der Bundesliga, Jia Zhishao, der trainiert die jetzt. Die wollen lernen, die wollen die deutsche Fußballkultur kennenlernen und die haben ein großes Ziel, Olympia 2020 in Tokio. Dafür wollen sie sich qualifizieren, wollen da lernen und die Regionalliga-Mannschaften, ich glaube, sportlich ist das Ganze absolut wertlos. Da geht es einfach um die 15.000 Euro.
Schön eingeordnet. China trifft auf deutsche Fußballamateure, die Chinesen. Die chinesische U20-Nationalmannschaft darf mitspielen in der Regionalliga Südwest. Morgen geht's los. TSV Schott Mainz, Heimmannschaft gegen eben die U20 aus China. Eingeordnet hat uns das alles Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Alkohol ist nicht nur ein Killer, wenn man ziemlich viel davon nimmt. Alkohol ist auch ein Killer, wenn es um Zweisamkeit geht, hat uns heute Maike Rosenplänter erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Männchen, die alleine Alkohol trinken, verbringen weniger Zeit mit ihrem Weibchen, verglichen mit Paaren, die gemeinsam trinken und Paaren, die gar keinen Alkohol trinken. Es geht hier aber nicht um menschliche Paare, sondern um Wühlmäuse. Wissenschaftler der Oregon-Universität in den USA haben untersucht, wie sich Alkoholkonsum auf die Beziehungen der Wühlmäuse auswirkt. Sie wollten damit herausfinden, was beim Menschen Ursache und was Wirkung ist. Wird man zum Alkoholiker, weil man Beziehungsprobleme hat, oder hat man Beziehungsprobleme, weil man zu viel trinkt? Die Forscher haben herausgefunden, dass männliche Wühlmäuse, die alleine Alkohol getrunken haben, weniger mit ihrer Partnerin und mehr mit anderen weiblichen Wühlmäusen kuscheln. Die, die keinen Alkohol zur Verfügung hatten und die, die sich zusammen mit ihrem Weibchen betrunken haben, haben dagegen mehr mit der Partnerin gekuschelt als mit anderen Wühlmäusen. Auch im Gehirn der Mäuse, die alleine getrunken haben, konnten die Wissenschaftler Veränderungen feststellen. Bei den anderen gab es die nicht. Weniger als 2 Stunden brauchen. Das ist für jeden Marathonläufer ein Traum. Geschafft hat es bisher aber noch niemand. Der Weltrekord liegt bei 2 Stunden, 2 Minuten und 57 Sekunden. Die 2-Stunden-Marke zu knacken ist aber möglich, glauben vor allem die Hersteller von Sportschuhen. Forscher haben jetzt im Auftrag von Nike einen Schuh getestet, der den Marathontraum Wirklichkeit werden lassen soll. Er verspricht, dass Läufer im Schnitt 4% weniger Energie verbrauchen, also gegen Ende des Marathons noch mehr Reserven haben. Möglich soll das unter anderem eine spezielle Sohle machen. Die Forscher haben 18 Läufer mehrere Schuhe testen lassen und dabei unter anderem ihre Atemluft analysiert. Das Ergebnis? Mit dem Nike-Schuh verbrannten die Läufer tatsächlich weniger Kalorien. Die Forscher sagen, die besten Marathonläufer könnten so eine Zeit von 1 Stunde 58 Minuten und 54 Sekunden schaffen. Der Kenianer Eliud Kipchoge hat es mit den Schuhen im Mai fast geschafft, die 2-Stunden-Marke zu knacken. Er kam auf einer Teststrecke auf 2 Stunden und 25 Sekunden. Sein Lauf wird aber nicht als neuer Weltrekord anerkannt, weil es keine richtige Marathonstrecke war und sich die Tempomacher mehrfach abgewechselt haben, was bei einem echten Marathon nicht erlaubt ist. Einen Hund zu haben ist gesund. Hundebesitzer wussten das schon lange. Ein schwedisches Forscherteam hat es jetzt aber nochmal wissenschaftlich bestätigt. Dafür haben sie aus dem nationalen Register alle 3,4 Millionen Menschen zwischen 40 und 80 Jahren rausgesucht und geschaut, wer davon einen Hund besitzt. 12 Jahre lang haben sie beobachtet, wie sich die Gesundheit dieser Menschen entwickelt hat. Sie haben festgestellt, dass Hundebesitzer ein geringeres Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, vor allem Singles mit Hund. Ihr Risiko dafür war um 33% geringer als das von Nicht-Hundebesitzern und sie erkrankten auch seltener daran. Besonders gesund machen demnach Hunde, die ursprünglich für die Jagd gezüchtet wurden. Allerdings sagen die Forscher auch, dass sich grundsätzlich eher Menschen einen Hund anschaffen, die sich eh gerne bewegen. Heißt, sie waren eventuell auch schon vor der Hundeanschaffung aktiver und damit weniger gefährdet für Herz-Kreislauf-Probleme. In Schweden hat jede Person eine Identitätsnummer, über die auch jeder Krankenhausaufenthalt und die Eintragung von Hundehaltern in nationalen Datenbanken registriert wird.
Deutschlandfunk Nova.
Und die Wissensnachrichten bekommt ihr auch als Podcast in ganzer, kompletter, voller Länge bei uns auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Erst vergehen so 10 Minuten, dann 20, dann 30. Und irgendwann kann man auch diese nervige Warteschleifenmusik gar nicht mehr hören. Service-Hotlines von Telefon- oder Internetanbietern, die sind oft schlecht besetzt, gerade O2, das habt ihr vielleicht mitbekommen, hat Schlagzeilen gemacht im letzten Monat, weil viele Kunden sich beschwert haben, sitzt da überhaupt jemand? Alles ist irgendwie so schwierig zu erreichen überhaupt. Wir haben uns gefragt, haben wir als Kunden nicht vielleicht einen Anspruch drauf, meinen Telefon- oder Internetanbieter telefonisch zu erreichen? Und zwar am besten nicht erst nach einer Stunde in der Warteschleife. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat Antworten gesucht und dafür den Selbsttest heute gemacht.
Heute ging's ganz schnell.
Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt circa 1 Minute.
In den vergangenen Monaten hörte sich die Hotline für viele O2-Kunden
heute kann es leider ein wenig länger dauern.
Aber eher so an.
Sehr geehrter O2-Kunde, aufgrund der unerwartet hohen Anzahl von Anrufen ist es uns derzeit nicht möglich, Ihre Anfrage zeitnah zu beantworten.
Bei der Bundesnetzagentur gingen in diesem Jahr bis Ende Oktober insgesamt 640 Beschwerden zum Thema Warteschleifen ein. 65% davon bezogen sich auf O2. Und auch bei Facebook, in Internetforen und in den Verbraucherzentralen haben die Kunden ihrem Ärger Luft gemacht.
Bereits im Herbst 2016 wurde deutlich, dass es bei O2 nicht ganz rund läuft. Also Verbraucher kamen mit unterschiedlichsten Problemen in die Beratung und merken dabei auch an, dass es schwer ist, über die Hotline jemanden zu erreichen.
Tom Janek vom Projekt Marktwächter Digitale Welt der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. O2 hatte ihm und seinen Kollegen zwar Verbesserungen versprochen.
In dem gewünschten Maße können wir aber das bis heute nicht beobachten.
O2 selbst spricht von einem, Zitat, erhöhten Informationsbedarf bei den Kunden und begründet das damit, dass die Anschlüsse der DSL-Kunden gerade auf eine andere, schnellere Technologie umgerüstet werden. Bei den Mobilfunkkunden hätten die Wartezeiten damit zu tun, dass durch die Fusion mit E-Plus mehrere Millionen Kundendaten in ein einheitliches System übertragen werden mussten. Andere Internet- und Telefonanbieter scheinen aber ganz ähnliche Probleme mit ihrer Erreichbarkeit zu haben.
Ich habe oft mal versucht, Vodafone anzurufen und habe dann irgendwann nach einer Stunde aufgegeben.
Unity Media zum Beispiel, ganz schlimm, da wartest du bis zu einer Stunde und dann kommt mal jemand dran und der hat auch gar keine Ahnung, was er da macht. Also ist komplett unkompetent, was seine Arbeit angeht. So.
Ich stand da wirklich über eine Stunde, auch über den ganzen Tag an der Warteschlange. Und am nächsten Tag habe ich es dann wieder versucht. Das ging wirklich über eine Woche, aber keine Antwort bekommen.
Klar, hängst ja öfter mal lange drin, aber juckt mich relativ wenig. Freisprecheinrichtung an und dann erstmal 2 Stunden Auto fahren, ne?
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Wenn ich jetzt aber, sagen wir, jeden Monat 20, 30 Euro für meinen Handyvertrag bezahle, habe ich dann nicht auch einen Anspruch darauf, telefonisch einen Mitarbeiter zu erreichen? Rechtsanwalt Christian Solmecke sagt, grundsätzlich müssen Unternehmen, die im Netz mit einer Webseite vertreten sind, erreichbar sein.
Das Problem ist nur, dass die Kunden so etwas nicht rügen können, sondern nur Verbraucherschützer und Wettbewerber. Das sagt auch im Klartext, dass der einzelne O2 jetzt nicht deswegen verklagen kann, weil keine Hotline vorhanden war. Verbraucherschützer könnten allerdings schon klagen.
Kündigen kann auch eine Lösung sein. Wenn mein Internet wochenlang nicht funktioniert und ich meinen Provider nicht erreiche und keine Hilfe bekomme, dann habe ich unter Umständen ein Sonderkündigungsrecht. In vielen Verträgen stehe zwar, Leistungsschwankungen in puncto Erreichbarkeit oder bei der Internetverbindung müsse der Kunde hinnehmen.
Viele dieser Verträge sind allerdings unwirksam, weil sie bis zu 10 Tage Ausfall sich im Jahr vorbehalten. Das klappt natürlich nicht. Insofern muss man in jedem Einzelfall schauen, ob es hier ein Unternehmen nicht übertrieben hat. Und dann hat man das Recht zur fristlosen Kündigung und kann zum nächsten Anbieter wechseln.
Natürlich gibt es neben der Hotline auch noch andere Wege, seinen Internet- oder Telefonanbieter zu erreichen.
Seitdem versuche ich es immer auf E-Mails abzuwälzen. Also da habe ich dann irgendwie noch mehr Hoffnung drin, ehrlich gesagt.
Aber auch da lassen Antworten manchmal auf sich warten. Im Zweifel hilft dann doch eher ein Brief, am besten ein Einschreiben mit Rückschein, sagt Verbraucherschützer Tom Janek.
Dann weiß man auf jeden Fall genau, dass das Schreiben auch angekommen ist.
Oder aber man hängt sein Problem gleich an die große Glocke und macht es öffentlich, schlägt Rechtsanwalt Christian Solmecke vor.
Ich könnte es ja auch mal über die sozialen Medien versuchen. Das heißt, ich könnte O2 eine öffentliche Twitter-Nachricht oder Facebook-Nachricht schreiben. Manchmal klappt das schneller als das Telefon, denn dann sind Beschwerden öffentlich und die Reaktion des Unternehmens kommt meist prompt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Dass Züge zu spät kommen, das kennt man ja als Deutscher, das ist man von der Bahn mehr oder weniger gewohnt und die Bahn weiß es mittlerweile auch. Zumindest wird sich nicht mehr so häufig entschuldigt, wenn mehr als 20 Minuten oder wenn es 20 Minuten gerade mal dauert. In Japan, da würden sich die Bahnbetreiber für solche Verspätungen 20 Minuten vermutlich tagelang entschuldigen. In dem Land, das ja für die Pünktlichkeit in Sachen Zugverkehr sehr, sehr bekannt ist, da kommen die Entschuldigungen schon ja für kleinere Abweichungen im Fahrplan, Verena, ne?
Ja, und zwar gestern hat die Metropolitan Intercity Railway Company sich bei den Fahrgästen entschuldigt mit den Worten: Wir entschuldigen uns zutiefst für die schwere Unannehmlichkeit, die wir unseren Fahrgästen zugemutet haben, wie unter anderem der Guardian berichtet.
Schauen wir uns doch mal genauer an, was passiert ist.
Was war passiert? Der Tsukuba Express, das ist ein Zug zwischen Tokio und der Stadt Tsukuba, die etwa 50 Kilometer nordöstlich von Tokio entfernt liegt. Der ist nicht um 9.44 Uhr und 40 Sekunden gestartet, sondern bereits um 9.44 Uhr und 20 Sekunden, sprich er war 20 Sekunden zu früh abgefahren. Und das reichte dem Bahnbetreiber tatsächlich, sich höflichst zu entschuldigen.
Ich meine, ist ja auch blöd, ne? Wenn man deswegen den Zug verpasst.
Ja, wobei in diesem Fall ist es dann auch nicht so ganz dramatisch, weil der nächste Zug in diese Richtung schon 4 Minuten später kam. Also man hatte nicht so viel Verspätung dann. Das Ganze sorgte im Netz für viel Heiterkeit, gerade in den Ländern, wo die Züge nicht so pünktlich sind wie in Japan. Allerdings war die japanische Bahnbetreibergesellschaft ziemlich erstaunt darüber und sie sagte laut South China Morning Post, sie hätte schon früher ähnliche Entschuldigungen für zu frühe Züge veröffentlicht. Und außerdem würde es auch darum gehen, dass Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten würden, wenn der Zug zu früh losfährt.
Das darf natürlich nicht sein. Entschuldigung für 20 Sekunden Frühstart bei der japanischen Bahn. Wenn ihr die Eilmeldung heute bekommen habt, die war 20 Sekunden zu früh dran.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Meldung hat uns heute beschäftigt. Ja, es soll ein Medikament entwickelt werden, das uns länger leben lässt. Dieses Medikament soll ein mutiertes Gen imitieren. Das klingt reichlich nach Science Fiction. Es kommt aus den Staaten. Dort haben Wissenschaftler bei Mitgliedern der Religionsgemeinschaft Amish offenbar eine lebensverlängernde Genmutation festgestellt. Und damit alle was davon haben, wird jetzt also so ein Medikament entwickelt. Sprechen wir drüber mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Er hat sich die Forschungsergebnisse vor uns angeschaut. Michael, grüß dich.
Hallo.
Warum hat man denn überhaupt die Amish untersucht?
Ja, die untersucht man immer gerne als Genetiker, weil die sich genetisch relativ ähnlich sind. Das ist der eine Grund. Und bestimmte genetische Veränderungen, die man untersucht, treten dann oft gehäuft auf. Das liegt einfach daran, dass die Amish in den USA sehr isoliert leben. Die leben also sehr für sich, heiraten oft unter sich, bekommen Kinder unter sich. Jetzt auch nicht zu 100%, aber eben im Vergleich zur Normalbevölkerung kann man deshalb bei den Amish Gene besser untersuchen.
Wie führt denn dann der Weg von den Amish zu dem Medikament?
Ja, man musste zunächst untersuchen, was ein bestimmtes Gen bewirkt. Und auffällig geworden war es dadurch, dass eine bestimmte Gruppe bei den Amish tatsächlich deutlich länger lebt. Während der Durchschnitt sonst so bei 75 Jahren liegt, das liegt sogar knapp unter dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung, war es bei dieser Gruppe so, dass das Lebensalter im Durchschnitt 85 Jahre betrug. Und genau bei dieser Gruppe hat man immer eine bestimmte genetische Veränderung gefunden. Und diese genetische Veränderung in einem Gen, das heißt übrigens PAI1, die führt wohl dazu, dass diese Gruppe länger lebt. Normalerweise ist dieses Gen übrigens dafür verantwortlich, dass die Blutgerinnung bei uns funktioniert. Also es ist eigentlich ein wichtiges Gen. Mhm. Und bei dieser bestimmten Gruppe ist es etwas gebremst. Es ist eigentlich schwächer. Und das führt dazu, dass diese Menschen anscheinend länger leben.
Aber es ist ein Gen, das wir auch haben. Ja.
Das haben wir alle und wir haben es eigentlich sogar noch stärker. Wir haben nur nicht diese Genveränderung. Mhm. Diese Genveränderung, die tritt gehäuft bei den Amish auf.
So, jetzt doktert man also hier an einem Medikamentchen dann rum. Was soll das bewirken?
Ja, dieses Medikament, das ist in dem Fall das Interessante, deshalb könnte es ein bisschen schneller gehen. Das gibt es schon. Das haben japanische Wissenschaftler durch Tierversuche entwickelt und die hatten Diabetesmäuse untersucht. Das heißt, eigentlich sollte dieses Medikament gegen Diabetes wirken und soll auch demnächst getestet werden. Und jetzt sagen die Wissenschaftler, ja, nachdem wir nun wissen, dass dieses Medikament den gleichen Genfehler imitiert, den die Amish auch haben, die diese Gruppe der Amish auch hat, ja, da könnten wir dieses Medikament doch auch gegen das Altern einsetzen. Und sie haben natürlich die Hoffnung, dass das Risiko für Diabetes sinkt und auch für bestimmte Herz-Kreislauf-Krankheiten und wollen es demnächst zumindest bei Menschen mit Übergewicht, denn die haben ja ein erhöhtes Risiko, an Diabetes zu erkranken und auch ein bisschen früher zu sterben. Bei denen könnte man das also idealerweise testen.
Wie ist da deine Einschätzung? Ist es realistisch, dass man tatsächlich länger jung bleibt oder länger lebt, wenn man dieses Medikament einnimmt?
Also bei Mäusen klappt das immer ganz hervorragend. Also da gibt es inzwischen so viele Experimente. Also als Maus würde ich mir da gar keine Gedanken machen, dass ein längeres Leben möglich ist. Na gut, die Chancen stehen aus anderen Gründen schlecht. Aber als Mensch ist das eben die Frage. Die Experimente haben oft andere Ergebnisse gebracht, wenn man in große klinische Studien ging. Eins kenne ich zum Beispiel, das ist das Resveratrol. Das ist eine Substanz aus dem Rotwein. Da hatte man vor 10 Jahren eine ganz große Hoffnung, dass Rotwein lebensverlängert wirkt. Und ganz besonders dieser eine Stoff, den hat man dann hochkonzentriert. Und um es kurz zu fassen, es hat sehr wenig gebracht. Und es ist immer noch die Frage, macht ein Medikament auch Nebenwirkungen? Denn ein Medikament, das nicht bei schweren Krankheiten eingesetzt wird, sondern zum Beispiel eben zur Lebensverlängerung, dürfte nicht viele Nebenwirkungen haben. Da dieses Gen, aber was ja jetzt entdeckt wurde, tatsächlich auf die Blutgerinnung wirkt und der Stoff, das Medikament, also dieser Wirkstoff, ja möglicherweise auch, sind Nebenwirkungen auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Also das muss definitiv noch genauer untersucht werden.
Und wir halten auch fest, es ist auf jeden Fall nicht das erste Medikament oder der erste Wirkstoff, der so ein längeres Leben verspricht.
Ne? Verspricht.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Einige Mitglieder der Glaubensgemeinschaft der Amish leben 10 Jahre länger als andere und bleiben meist bis ins hohe Alter gesund. Forscher wollen nun den Grund herausgefunden haben. Sie sagen, das hat mit einem mutierten Gen zu tun. Die Hintergründe dazu hatte Michael Lange für Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute ging die Umweltministerkonferenz zu Ende in Potsdam. Auf der haben sich die Umweltminister der Bundesländer seit Mittwoch getroffen. Ein Knaller stand heute nochmal auf dem Programm. ein Dauerbrenner, wenn man so will, der Umgang mit Wölfen in Deutschland. Wölfe sorgen seit Monaten ja auch wieder, ihr kennt die Diskussion, für Aufregung, weil sich Naturschützer, Jäger und Bauern da in der Wolle haben und man nicht weiß, wie man richtig umgehen soll mit dieser steigenden Zahl von Wölfen und der Tatsache eben, dass die auch immer wieder natürlich Schafe und Rinder oder Ziegen reißen. Verena hat sich das Thema heute für uns ausführlich angeschaut. Worauf hat man sich denn bei der Umweltministerkonferenz geeinigt?
Also das Ergebnis ist, dass man von der Bundesregierung eine bundesweit einheitliche Regelung haben möchte, wie man mit sogenannten Problemwölfen umgehen soll. Vor allem geht es da um eine Definition, was überhaupt ein Problemwolf ist. Dabei haben sie dann auch klar gemacht, dass die Weidehaltung von Rindern und Schafen und anderen Nutztieren eine große Bedeutung hat in Deutschland. Und das ist insofern ein Statement, weil ja bei der Diskussion um den Wolf immer auch gestritten wird, was hat jetzt eigentlich Vorrang? Mhm. Also der Schutz des Wolfes, der Naturschutz oder der Schutz der Weidetiere. Dann
verstehe ich das richtig, dass jetzt Fachleute zusammensitzen müssen und entscheiden müssen, wann ein Wolf ein Problem ist und wann er abgeschossen werden darf?
Ja, entweder das oder welche anderen Maßnahmen getroffen werden, also zum Beispiel den Wolf zu vertreiben, das nennt man ja auch Vergrämung. Interessant ist bei der Sache, dass das Bundesamt für Naturschutz eigentlich in der vergangenen Woche schon mit einem Papier an die Öffentlichkeit gehen wollte, mit aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Wölfe in Deutschland und auch mit Handlungsanweisungen, was denn überhaupt ein auffälliger Wolf ist und wie man mit ihm umgehen soll.
Okay, da hat das Bundesamt für Naturschutz das gemacht, was jetzt die Umweltministerkonferenz eben auch gefordert?
Ja, aber es gab dann im Vorfeld massive Kritik an der Veröffentlichung vom Bundesamt für Naturschutz, zum Beispiel vom Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus von Mecklenburg-Vorpommern. Der sagte, er halte es für nicht förderlich, wenn die Minister der Bundesländer vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Und auch der Deutsche Jagdverband hat das Papier kritisiert. Es werde in dem Papier vom Bundesamt für Naturschutz eine Bauernhof-Idylle skizziert, in der Wolf und Mensch auf engstem Raum friedlich nebeneinander leben könnten. Ein steigendes Risiko von Übergriffen sei programmiert, so der Deutsche Jagdverband. Danach sagte dann das Bundesamt tatsächlich die Pressekonferenz ab. Und das wiederum brachte Naturschutzverbände auf den Plan, wie den WWF oder den Naturschutzbund, den NABU. Die mahnten an, man solle sachlich bleiben bei dem Thema. Also du merkst, es ist weiterhin echt Zunder drin. Die Naturschutzverbände fordern auch, dass man sich endlich mal um effiziente Herdenschutzmaßnahmen in Deutschland kümmert. Sie sagen, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen und einzelne Exemplare abzuschießen, würde die Nutztiere nicht vor Wolfsangriffen schützen.
Okay, was steht in diesem Papier denn bitte drin, das für so viel Aufsehen sorgt?
Also die Autoren haben zum einen festgestellt, dass die Zahl dokumentierter Wölfe mit auffälligem Verhalten sehr gering seien und dass zum Beispiel ein Wolf, der in der Dunkelheit durch Siedlungen läuft oder auch tagsüber sogar in Sichtweite an Häusern vorbeistreift, dass der kein Problem darstellt, wenn er nicht ständig dann in der Nähe rumlungert und sich so daran gewöhnt. Und der Abschuss von sogenannten Problemwölfen, der wird auch als letztes Mittel geschildert.
Die große Frage ist, wie gefährlich ist denn eigentlich der Wolf für uns Menschen, ne?
Das ist einfach das Problem. Das ist nicht so eindeutig zu sagen. Also klar ist, es gibt einfach sehr wenige Zusammenstöße zwischen Menschen und Wölfen. Und die meisten Begegnungen laufen wirklich völlig unproblematisch. Was man immer mal wieder hatte in der Vergangenheit, dass Wölfe jemandem gefolgt sind und die dann natürlich ein bisschen Schiss gekriegt haben. Aber dass so richtig was Schlimmes passiert ist zwischen Mensch und Wolf, kann man eigentlich so nicht sagen. Der Mensch steht nicht auf dem Speiseplan vom Wolf. Trotzdem, das darf man eben auch nicht vergessen, ne? Er ist ein wildes Tier. Da ist es einfach gut, auf Distanz zu bleiben. Und das empfiehlt übrigens auch der Biologe Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung. Wenn man mal einem Wolf begegnet, mit ihm haben wir da schon drüber gesprochen.
Um ehrlich zu sein, sollte man sich als allererstes erstmal freuen, dass man ein noch sehr, sehr seltenes und aus Sicht der Deutschen Wildtierstiftung auch absolut faszinierendes Wildtier sieht. Wenn das ein bisschen näher sein sollte, also ich sag mal unter 30, 40 Metern, dann sollte man sich schon bemerkbar machen, vielleicht auch laut rufen. Gleichwohl, der Wolf ist erstmal pauschal nicht gefährlich für uns Menschen. Man soll zwar niemals nie sagen, aber die Gefahr, dass er angreift, ist extrem gering. Trotz allem, ich würde ihm auch nicht zu nahe kommen wollen. Das heißt also, gerade wenn man mit dem Hund im Wald zum Beispiel unterwegs ist, lautes Rufen, sich langsam zurückziehen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Sagt der Biologe Andreas Kinser. Mit Problemwölfen soll bundesweit einheitlich umgegangen werden, fordert die Umweltministerkonferenz, die bis heute angedauert hat. Sie ist zu Ende gegangen in Potsdam und dafür ist aber auch essentiell die Frage und die Klärung, was bitteschön ist denn ein Problemwolf?
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein Fußballplatz ist in der Regel ein Rasenplatz. Klar, gibt auch die Variante Asche, Kunstrasen oder einfach den Betonbolzkäfig. Aber wir reden jetzt an dieser Stelle über die großen grünen Dinger. Da gibt es seit einiger Zeit eine Mischform, nämlich Hybridrasen. In dieser Woche hat der Hybridrasen für Spekulation gesorgt rund um den Fußballclub 1. FC Köln. Beim Tabellenletzten, da sind nämlich einige Spieler verletzt und deswegen denkt man, das hat vielleicht mit dem Hybridrasen zu tun. Strapazierfähiger oder verletzungsanfälliger? Darüber habe ich heute mit Rainer Ernst gesprochen. Er ist gelernter Landschaftsarchitekt und hat in den deutschen Stadien aktuell ein paar Hybridrasen verlegt. Ich wollte von ihm wissen, wie der Hybrid in der Regel eigentlich aufgebaut ist.
Also es gibt zwei Formen von Hybridrasen, die wir unterscheiden. Das ist zum einen, wo Kunststoffrasenfäden eingetaftet werden. Die werden regelrecht wie mit einer Nähmaschine dann in den Rasen, in die Rasentragschicht eingetaftet, sodass rund 1,5 Zentimeter von diesen Kunststoffrasenfäden oben rausschauen. Und dann hat man zum Schluss eine 100% Rasenfläche mit circa zwischen 4 und 5% Anteil an diesen Kunststoffrasenfasern.
Und die Kunststofffaser verträgt sich ganz gut mit der normalen Faser?
Mit dem Rasen, ja, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Dann gibt es eine zweite Bauweise, die sieht so aus, dass man die Rasentragschicht mit ganz dünnen Kunststofffäden verstärkt, armiert, sagen wir dann dazu. Das heißt, da schaut oben nichts raus, da ist dann nur 100% Rasen, Naturrasen obendrauf. Und in dieser Rasentragschicht wird eine gewisse Festigkeit dann hergestellt durch Fäden, die da drin sind, die miteinander verwirkt sind und durch das Gemisch dann halt die Stabilität bieten.
Wie verbreitet ist das denn eigentlich? Man hat mitbekommen bei der Europameisterschaft 2016, da gab es so ein paar Stadien in Frankreich mit dem Rasen. Ich meine auch bei Bayern München und bei Borussia Dortmund sowas schon gelesen zu haben.
Ja, wir haben das also das erste Mal 1998 in Leverkusen in der Bayarena installiert, so ein System. Eben dieses Implantieren von den Kunststoffrasenfäden, weil das ist für mich nach wie vor als Fachplaner nach wie vor die beste Methode, da was zu machen. Also es gibt eine Vielzahl von Flächen in der Premier League. In England sind, glaube ich, von 18 Stadien 16 mit einem Hybridrasen versehen. Es hat halt gewisse Vorteile, die gerade in dem Ligaspielbetrieb, also in den höherklassigen Ligen, sich auszeichnen.
Was sagt denn eigentlich der Spieler? Klar ist natürlich so ein Hybridrasen wahrscheinlich strapazierfähiger, aber ist er denn genauso zu bespielen wie ein normaler Rasen?
Also der große Vorteil von einem Hybridrasen, deswegen planen wir das dann auch eben höherklassig, ist, dass sie eine hervorragende Wasserdurchlässigkeit haben und dass sie eine hervorragende Ebenflächigkeit haben. Und das sind zwei Kriterien, die für die Spieler ganz wichtig sind. Das dritte Kriterium ist vor allen Dingen auch die Scherfestigkeit und die Fähigkeit, sich auf diesen Rasenflächen schnell zu bewegen. Für Stürmer hat das einen großen Vorteil, schnell mal einen Haken zu schlagen. Da ist die Griffigkeit von so einem Rasen dann super toll.
Aber dass sich ein Spieler da irgendwas tut oder mal eine Stolle irgendwie in der Kunstfaser verfängt?
Was wichtig ist, das ist, dass man diese Rasenflächen immer wieder beobachtet und das ist durch ein hervorragend ausgebildetes Greenkeeping in der ersten und zweiten Liga gewährleistet. Denn die messen immer den Kraftabbau danach und gucken, wie hart ist so ein Platz eigentlich. Denn das ist verbunden mit Hybridrasen, dass diese Flächen, wenn sie nicht richtig gepflegt werden, relativ hart werden. Und wenn ich das oft lese von Herstellern, die das vertreiben, dass die Pflege genauso sei wie bei einem Naturrasenplatz, ist das schlicht und einfach falsch, sondern man muss wesentlich intensiver pflegen und gerade immer wieder darauf achten, dass der Boden nicht zu hart wird, sondern dass der weich bleibt, dass eben sich keiner verletzen kann.
Kann man denn sagen, wie verletzungsanfällig dieses Geläuf für die Spieler ist? Also ist der irgendwie besonders schwierig für Gelenke?
Also grundsätzlich, wenn es, wie Sie gesagt haben, richtig gemacht wird, ist der Hybridrasen von seinen Werten her, jetzt gerade diesen Kraftabbau, das ist das A und O, identisch mit einem Naturrasenplatz. Im Gegenteil, wenn ein Naturrasenplatz trocken fällt, eben keine Feuchtigkeit hat, dann wird er auch manchmal ziemlich hart. Das merken die Leute dann auch und deswegen wird ein Naturrasenplatz auch oft vor dem Spiel und in der Halbzeit beregnet und einfach nicht nur eine schnellere Ballgeschwindigkeit zu bekommen durch die Feuchtigkeit auf dem Platz, sondern eben auch um das Geläuf, wie Sie sagten, weicher zu bekommen, in Anführungsstrichelchen. Und es gibt keine wissenschaftliche Korrelation zwischen Naturrasen und Hybridrasen, ob die Verletzungshäufigkeit steigt oder nicht.
Da warten wir noch drauf. Ganz lieben Dank.
Ja, okay. Ernst,
schönes Wochenende. Klar, danke fürs Gespräch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eine Metalldose, herrenlos, alleine vor einem Gerichtsgebäude, die da rumsteht. Das ist eine schwierige Sache, weil in diesen Zeiten, da könnte man öfter mal denken, das ist vielleicht sogar eine Bombe oder irgendwie ein Sprengsatz. Heute ist so eine Dose in Mailand gesehen worden, aber es ist was ganz anderes für Rina, ne?
Ja, also diese Dose, die hat für Aufregung gesorgt. Sie war am Nachmittag gesichtet worden vor dem Gerichtsgebäude in der Innenstadt von Mailand und da hat die Polizei dann gleich den Bereich großräumig absperren lassen, das Räumkommando alarmiert, weil sie einfach davon ausgegangen ist, das Metallobjekt könnte eine Handgranate sein. So berichtet jedenfalls die italienische Nachrichtenagentur ANSA.
War aber dann Fehlalarm alles, ja?
Ja, es war wirklich was völlig anderes. Es war nämlich eine Marihuana-Mühle.
So, Marihuana-Mühle.
Kannte ich auch tatsächlich bis eben nicht. Ja. Hab eben auch nochmal geguckt. Die benutzen Kiffer, um die getrockneten Blüten der Hanfpflanze zu zerkleinern.
Ach okay, das ist so ein bisschen wie bei Pfeffer. Ne? Da kannst du so, du tust du so in die Dose sowas rein und dann und zerdrehst du die so, oder
ja,
was?
Ja, wahrscheinlich, damit du sie dann besser in deinen Joint reinkriegst. Ja. Ist auch nicht so teuer, sowas neu zu kaufen. Also der sie jetzt verloren hat, der muss sich traurig sein. Für 8 Euro kriegst du, glaube ich, bei eBay neu.
Falls ihr Expertise in diesem Gebiet habt, dann schreibt uns gerne, wie man sowas anwendet. Mail at deutschlandfunknova.de. Heute ist so eine Dose in Mailand entdeckt worden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Es gab noch keine Zuschrift wegen dieser Mühle und Marihuana.
Ja,
warten wir den Abend noch mal ein bisschen ab. Mhm. Das war die Redaktionskonferenz in dieser Woche, auch an diesem Freitag. Bis
Deutschlandfunk
morgen.
Nova.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.